Bevor es in den heutigen Podcast geht, möchten wir dich auf die DMEA, Europas führendes Event für Digital Health, aufmerksam machen, das vom 8. bis 10. April in der Messe Berlin stattfinden wird. Es erwarten dich über 300 Speaker und 800 Aussteller aus Deutschland und der ganzen Welt mit dem Fokus auf Themen wie KI, Telemedizin, elektronische Patientenakte und mehr. Tickets gibt's online auf www.dmea.de. Und jetzt viel Spaß mit dem Podcast.
Herzlich willkommen bei Klinisch Relevant, deinem Wissenspartner für das Gesundheitswesen. Dreimal pro Woche, nämlich dienstags, donnerstags und samstags, versorgen wir dich mit unserem Podcast und bringen dir Fachwissen in deine klinische Praxis. Weitere Informationen und Angebote findest du auf unserer Webseite www.klinisch-relevant.de. Heute mit Katharina Rieb und Tobias Richter zum Thema Versorgung von Neugeborenen. Was du wissen musst. Viel Spaß beim Zuhören.
Dann sage ich herzlich willkommen zum Klinisch Relevant Podcast. Schön, dass ihr heute wieder dabei seid, liebe Hörerinnen und Hörer. Und ja, wir sitzen heute in einer lustigen Dreierrunde. Ein bekanntes Gesicht ist dabei, die Katharina Ried, die ja schon zum festen Team gehört, sozusagen Notfallmedizinerin ist, Kinderärztin ist und ganz viel macht. Und wir haben aber noch den Tobias Richter heute noch in der Runde. Tobi, schön, dass du da bist. Guten Abend.
Guten Abend, danke für die Einladung.
Sehr gerne. Du musst dich vorstellen, Tobias, weil du bist eine männliche Hebamme. Beziehungsweise du könntest mir auch sagen, wie man dich bezeichnen würde in Zeiten des Genderns. Wäre das jetzt mal interessant, die Frage. Du bist Hebamme, männliche Hebamme. Was machst du? Wie bist du da hingekommen? Und wie ist das so als Mann?
Also per se war es so, ich bin mit dem Beruf aufgewachsen durch meine Mutter. Also meine Mutter familiär sozusagen vorbelastet, die ist Hebamme und hat jetzt über 35, fast 40 Jahre jetzt in dem Beruf gearbeitet, 40 Jahre sogar. Und habe dann Praktika gemacht und ganz schnell festgestellt, okay, das ist ein cooler Job, der gefällt mir. Und habe dann meine Ausbildung darin gemacht und bin dann in das große Berlin gegangen. Habe dort erstmal insgesamt 5 Jahre jetzt in einer großen Klinik gearbeitet. Nebenbei meinen Praxisanleiter gemacht, Medizinpädagogik nochmal studiert im Bachelor und bin danach nochmal in eine kleine Klinik und habe dann sozusagen ein Angebot bekommen von einer Hebammenschule bzw. Hochschule und arbeite jetzt momentan an der Hebammenschule, Hochschule dort im Bereich Simulation, Praxisbegleitung, Ausbildung sozusagen noch. Und mache nebenbei noch mein Master in Public Health mit Schwerpunkt Prävention und psychische Gesundheit.
Wow, das hört sich toll an. Bleibt die Frage, würde man dich offiziell als Hebamme bezeichnen?
Ja, tatsächlich. Also ich bin offiziell eine Hebamme. War 2018, als ich mein Examen gemacht habe, noch eine Entbindungspfleger sozusagen. Habe jetzt aber auch eine Hebammenurkunde. Habe ich mir jetzt mal beantragt. Letztes Jahr oder vorletztes Jahr, glaube ich sogar. Weil wir halt sozusagen einfach ja den gleichen Job machen wie unsere weiblichen Kolleginnen. Entbindungspfleger war halt einfach von der Berufsbezeichnung halt so, wir pflegen ja in dem Sinne nicht. Ne? Und per se ist ja Pflege ja immer auch was im Großen und Ganzen ja immer was mit Krankheit, nicht immer, aber im Großteil ja was mit Krankheit zu tun hat. Und wir haben ja per se auch im Großteil mit sehr gesunden Schwangeren, Gebärenden und Frauen und Personen im Wochenbett zu tun. Ne? Und von daher war für mich die Hebamme ganz klar.
Bevor ich dich frage, wie du so ankommst bei den Patientinnen oder bei den Frauen, weil es sind ja eigentlich keine kranken Menschen, muss ich jetzt nochmal kurz sagen, Katharina, du bist ja heute im Dienst, im Notarztdienst. Das heißt, wenn der Pieper geht, dann bist du weg. Also nicht erschrecken, das ist sozusagen Teil des Ganzen heute. Also bevor wir jetzt vielleicht mal sprechen über die außerklinische Geburt, die ja auch im Notarztdienst passieren kann und wahrscheinlich auch gefürchtet ist, habe ich doch noch ein bisschen die neugierige Frage an dich, Tobi, wie das so ist mit den Frauen, wie die auf dich so reagieren als Mann im Hebammenberuf.
Also tatsächlich gar nicht so. Also natürlich ist es komisch und was Neues. Und jetzt mache ich das ja jetzt schon fast 7 Jahre jetzt im Herbst. Die Leute kennen das schon so ein bisschen. Und tatsächlich, wir klären auch viel drüber auf. Ich habe jetzt auch immer mehr Kollegen tatsächlich auch. Also noch nicht so viele. Ich glaube, wir sind jetzt, oh Gott, wie viel sind wir denn jetzt? Also vielleicht um die 30, würde ich jetzt mal schätzen, in ganz Deutschland. Und es gibt halt Frauen, die sagen, das meistens aus kulturell-religiösen Hintergründen, dass sie das nicht wünschen. Aber ansonsten ist es echt selten noch ein Problem, dass das Leute nicht möchten, ja.
Okay, schön. 30 hast du gesagt für Deutschland ungefähr.
Genau, Pi mal Daumen sind es ungefähr jetzt 30.
Okay, dann lass uns mal starten in das Thema. Katharina, du bist ja sowieso in der Kindermedizin ja zu Hause und du hast auch, glaube ich, auf der Neo intensiv gearbeitet. Das heißt, für dich ist das jetzt, wahrscheinlich geht der Puls nicht deutlich hoch, wenn der Melder geht und da steht drohende Geburt. Aber ich bin mir sicher, dass es für viele Notärztinnen und Notärzte da draußen durchaus ein unsicheres Thema ist, oder? Was ist so deine Erfahrung?
Ja, genau. Weswegen wir heute auch über das Thema der neugeborenen Erstversorgung sprechen, ist eben das, dass Geburt jeden überall ungeplant treffen kann. Also zu Hause, auf dem Weg ins Krankenhaus, egal ob man da im eigenen PKW sitzt oder den RTW gerufen hat und dann im RTW oder das Kind irgendwo in der Wagenhalle oder auf dem Krankenparkhausplatz eben auf die Welt kommt. Und viele haben super Angst davor, weil sie bisher eben wenig Kontakt hatten, so mit Geburt, und aufgrund dessen, dass es super selten ist, dass man halt draußen sein Baby ungeplant bekommt, kein Praxiswissen besitzen. Und gerade in der Notfallrettung ist dann das Meldebild halt drohende Geburt beim Rettungsdienst immer mit ziemlich viel Panik verbunden. Das heißt, wenn es da drauf steht, gucken die schon, oh Gott, hoffentlich ist da eine Hebamme vor Ort. Oder, oh Gott, hoffentlich kommt ein Arzt, der sich damit auskennt. Weil, ja, wir wissen ja alle, auf dem Notarztwagen kann durchaus auch mal der Urologe sitzen, beziehungsweise der Dermatologe oder der Augenarzt. Und wenn die nicht eigene Kinder haben oder mal irgendwie was davon im eigenen Studium gehört haben, dann wissen die meistens auch nicht wirklich was darüber. Und die erste Frage lautet deswegen immer so, ganz kurz, ist es schon da? Oder vor Ort dann, geht's los? Oder habe ich noch Zeit mit Mutter und dem besten Transportinkubator der Welt, also im Bauch der Mutter, in die Geburtsklinik zu kommen? Das ist so das, was die sich immer überlegen. Und genau, meistens muss man echt dazu sagen, dass man zur geplatzten Fruchtblase fährt und noch gar keine Wehen da sind oder der Wehenabstand noch so lange ist, also deutlich über 5 oder auch über 10 Minuten, dass man die problemlos in die Klinik fahren kann. Und den Schwangeren, ich weiß nicht, das würde ich jetzt auch mal Tobi fragen, denen wird immer mitgeteilt, dass sie sofort den Rettungsdienst rufen sollen, wenn die Fruchtblase geplatzt ist. Das ist mir jetzt schon ganz häufig so gegangen. Und zwar aus dem Grund wird ihnen immer gesagt, weil ja dann das Risiko hoch ist, dass die Nabelschnur vorfallen kann und sie deswegen nicht mehr laufen dürfen. Und es führt dazu, zu völlig abstrusen Sachen, dass ich da ankomme, ja, und dann schon die Feuerwehr bestellt ist und die sollen die dann mit der Drehleiter da schön in der Horizontalen irgendwie aus dieser 4-Stock-Wohnung holen. Und ich denke mir dann immer so, naja, was hat die Mutti denn schon gemacht? Die hat gemerkt, Mist, die Wehen gehen los, ja. Und dann geht die irgendwie ins Zimmer und guckt, ihr Mann schläft vielleicht gerade noch, den lässt die auch in Ruhe, weil sie weiß, der ist sowieso im Stress, die haben schon 2 Kinder, deswegen fängt die mal an, die Tasche zu packen, ne? Und die Blase ist ja schon geplatzt, die Fruchtblase. Und dann läuft die ja die ganze Zeit durch die Gegend und guckt und macht und dann ruft die an und sagt, ja, naja, irgendwie muss mich mal abholen hier, jetzt gehen, glaube ich, die Wehen los. Was sagst du denn dazu oder wie beratet ihr denn da die Schwangeren, wenn die Fruchtblase geplatzt ist?
Also tatsächlich ist es so, dass wir sagen, gerade bei reifen Kindern ist es heutzutage wirklich selten, dass es vorkommt. Einfach weil ja der Kopf, und gerade auch in den letzten Untersuchungen beim Gynäkologen, bei der Gynäkologin, beziehungsweise bei der Hebamme, die kann das dann durch gewisse Handgriffe, die Leopold-Handgriffe auch tasten, ob der Kopf tatsächlich schon im Becken oder am Beckeneingang liegt oder noch nicht. Und deswegen ist es halt schon einfach Hirnbuch, da jetzt unbedingt die Feuerwehr zu rufen, nur weil die Fruchtblase springt. Tatsächlich bei Frühgeburten oder bei einer Beckenendlagengeburt, das sind so Indikationen. oder wenn das Fruchtwasser richtig blutig ist oder grünes Fruchtwasser, wo ich dann sage, okay, da ist es dann schon mal relevant, einen Rettungsdienst zu rufen, weil halt einfach das Situationen sind, wo die Kinder halt einfach schon mal Stress haben können, beziehungsweise wo halt das Risiko von Lavischnurvorfall auch besteht tatsächlich. Ja, aber ansonsten, wie du auch schon sagst, wenn man dann Blasensprung hätte, müsste man sich direkt auf den Boden schmeißen, alle stehen und liegen lassen. Also sobald die springt, gleich hinwerfen und nichts mehr machen, sondern nicht mehr davon aufstehen. Ja. Und das macht ja auch keiner. Ne? Also von daher, dieses, man muss unbedingt den Rettungsdienst rufen, braucht man heutzutage nicht, sondern wirklich, wenn die Blase springt, alles in Ordnung ist, kann man sich ruhig auch nochmal auf Toilette gehen, nochmal frisch machen unten rum. Vielleicht auch nochmal duschen.
Man merkt es ja auch als Frau.
Genau.
Ne? Also man merkt ja auch, habe ich da irgendwie schon so ein Fremdkörpergefühl? Steckt da schon was irgendwie so in den Beinen zwischendrin? Oder ach, wie fühle ich mich eigentlich? Das werden dir wahrscheinlich auch viele Frauen sagen, oder? Wie die sich dann da gefühlt haben.
Tatsächlich, ja, also das Feeling ist ja auch nochmal was ganz anderes. Und gerade beim ersten Kind ist man ja trotzdem mega unsicher und hat Angst. Und studiert ja heutzutage ganz genau, was in den Medien, auf Instagram, Facebook, bei Google, Dr. Google steht. Und das sind ja halt so Sachen, also da wirklich ganz entspannt zu sein, sich so gut wie es geht, da keine Panik zu machen, sondern da kann man echt chillig sich nochmal frisch machen und dann schön eine große Vorlage, ein großes Handtuch fürs Auto und dann geht's gern auch mit einem Privat-Pkw in die Klinik.
Genau, weil ich stelle mir so vor, wenn dann die Retter da vor Ort sind, wann müssen die denn Angst haben, dass jetzt gleich das Baby kommt? Ich meine, es gibt ja so Zeichen für unmittelbar bevorstehende Geburt, das kennen wir ja auch, ne? Man kommt so zur Tür rein und die Frau steht irgendwo und schreit, ja, hat richtig Presswehen. Du merkst schon wirklich, okay, also die brauchen wir nicht mehr einladen, ne? Hier geht's gleich los, ja? Also hier müssen wir uns auf die Hausgeburt einstellen. Und immer dann, wenn so eine ungeplante Hausgeburt ansteht, macht es auch echt Sinn, so im Rettungsdienst, also kann ich so aus Erfahrung sagen, echt Verstärkung anzufordern, weil man weiß nie, wie es abläuft. Also in der Regel ist Geburt an sich ja kein Notfall. Wie du schon sagst, das sind ja auch keine PatientInnen, das sind einfach Schwangere, also in der Regel gesunde Frauen, wenn die immer bei der Vorsorge waren und wissen, wie das Kind liegt und alles gut und so, dann erwartet man ja da in der Regel auch keine großen Komplikationen. Aber man weiß eben nie, wie es läuft und draußen ist es eigentlich nicht in so einer geschützten Umgebung, wie du jetzt in der Klinik hast. Und deswegen Mutter plus Kind, jedenfalls wenn es keine Zwillinge sind oder also Mehrlinge quasi, macht es immer Sinn, dass man genügend Manpower und Material auch da hat. Und dass man vorher vielleicht auch schon mal ein bisschen überlegt, wer kümmert sich dann um die Mutter und wer ums Kind im Voraus so ein bisschen. Das sind so die Sachen, die wir uns in der Präklinik überlegen. Und wahrscheinlich ist es bei euch innerklinisch auch so. Ihr habt wahrscheinlich spezielle Standards, wie ihr vorgeht, wie ihr das alles vorbereitet. Aber wahrscheinlich wird es quasi draußen auch nicht arg viel anders sein als drin, so von dem, was man eben sagt, ne, dass man Ruhe bewahrt und ausstrahlt und für ruhige, warme Atmosphäre sorgt und ja, die Angehörigen einbindet und dann so ein paar Fragen stellt. Ne? Was stellst du mal für Fragen, wenn du die Frauen gar nicht kennst, wenn die so eingeliefert werden und was willst du von denen wissen?
Kai ist schon ganz unruhig. Ich weiß gar nicht, will Kai erstmal
noch total unruhig, genau. Nee, ich wollte nur eine Sache sagen, weil das fand ich schon mal total hilfreich. Schon mal, also dass statistisch das erstmal gar nicht so notwendig ist, sich Sorgen zu machen, wenn der Melder geht und da steht drohende Geburt, weil in den meisten Fällen, wahrscheinlich über 90% der Fälle, ist es so, dass man die Frau einpackt und dann wieder mitnimmt in die Klinik und alles geschmeidig bleibt. Und genau, das wollte ich nochmal kurz festhalten als Zwischenergebnis dieses Gespräches. Und das ist ja, glaube ich, auch wichtig für die ZuhörerInnen, die jetzt gerade hier zuhören. Also das ist cool. Also in den meisten Fällen passiert nichts. Aber genau, die Frage, die dann ja von Katharina kam, war ja, woran merke ich denn, dass ich da bleiben muss und dass die Geburt dann nicht in der Klinik stattfinden wird, sondern von mir aus irgendwo zu Hause oder an einem anderen Ort, der vielleicht nicht so günstig ist. Was sind denn da die Zeichen dafür?
Also per se erstmal gute Nachrichten. Wir haben ungefähr ja in Deutschland, dass 98% aller Kinder ja in die Kliniken, in den Geburtskliniken ja zur Welt kommen. Ne? 1% sind dann noch die geplanten Hausgeburten. Und der Rest ist sozusagen diese 1% sind dann die aus Versehen kleinen Unfälle zu Hause dann oder unterwegs, möchte man sie so benennen. Also von daher, so um das mal mit Zahlen noch vielleicht zu untermauern. Per se, so eine Geburt, wie Katharina schon meinte, ist gerade, also man hört es ganz viel am Tönen. Ne? Also Frauen, die haben einfach dieses typische Pressen, ne? Das ist dann wirklich dieses, ne, dieses Reflektorische und das sie mitschieben. Und das geht, kann man auch kaum unterdrücken. Ne? Also manchmal mit einer PDA in der Klinik, dass die Frauen das nicht ganz so haben, aber ansonsten kann man diesen reflektorischen Pressdrang, den hat jede Frau oder jede gebärende Person, wenn der Muttermund ganz auf ist und der Kopf anfängt, ins Becken zu schieben. Ja, also das ist ganz typisch. Aufgrund von der, gerade bei Mehrgebärenden, die wir häufig ja in der Außerklinik dann betreuen, bei den Geburten, ist es ja auch, dass die einfach schon Geburtserfahrung haben. Na, also, dass die wissen, okay, ich fühle einfach, ich weiß einfach, wie das beim letzten Mal war und da ist was. Ne? Ansonsten kann man natürlich auch mal einen Blick wagen nach Frage, ob ich das darf sozusagen. Einfach um mal zu gucken, okay, guck dein Köpfchen, guck dein Po, liegt da vielleicht auch eine Nabelschnur davor, was auch immer.
Genau.
Und typisch ist natürlich auch tatsächlich, wenn Stuhlgang abgesetzt wird. Einfach weil der kindliche Kopf tatsächlich wie so eine Walze einfach den Darm nochmal leer drückt. Und das ist tatsächlich auch manchmal so unter uns Hebammen die 4 Ks.
In der Geburt. Ah, das ist super. Kannst du die nochmal wiederholen?
4 Ks halten, kommt Kacke, kommt Kind. Ist tatsächlich so, dass wir unsere, haben wir tatsächlich in der Ausbildung und in der Hebamme schon nachgelernt. Ist nicht immer so, aber ist tatsächlich schon so ein guter Indikator, um das noch so abschätzen zu können. Ja.
Die 4K, jetzt habe ich wieder was dazugelernt. Ich finde das auch toll. Uns wurde immer gesagt, wenn der Anus einfach so
genau,
offen klappt.
Genau,
ne? Also genau, das ist ja im Endeffekt das, was du gesagt hast. Aber genau. 4K finde ich noch besser. Und halt die Hände, ne? Also dass man seine Hände einsetzt und mal zum Äußersten schreitet und die Patientin anfasst, also den Bauch, wenn man danach gefragt hat. Weil da kann man ja auch ziemlich gut die Uteruskontraktionen fühlen, auch finde ich immer. Also so vom Wehenabstand her. Ich nehme immer so die Hände und lege die mal auf den Bauch und guck mal, ist es eher so alle 3, alle 5 oder alle 10 Minuten, um rauszufinden, ob ich jetzt, wenn der Kopf eben noch nicht sichtbar ist und die Frau noch nicht so krass den Druck hat nach unten, dass man weiß, okay, man kann die jetzt noch einladen und in die Klinik fahren oder man muss vor Ort sich eben vorbereiten, denn das ist das A und O.
Genau, also per se, das, was du meinst mit dem Tasten der Kontraktion ist super, ist natürlich halt einfach auch für den geschulten Anwender. Ne? Also wenn ich damit halt wenig Beziehung habe, da so einen guten Unterschied zu finden, das ist halt wirklich jahrelange oder schon Übung und Erfahrung, die du ja auch mit hast, ne? Einfach im Rettungsdienst. Und das ist halt einfach ganz wichtig. Ne? Also per se, wenn ich das jetzt so ohne das jemals gemacht zu haben, dann mache, ist es halt ungünstig. Wir sagen immer so beim ersten Kind so regelmäßig, wir wehen alle 5 Minuten und wehen diese auch schmerzhaft sind. Also das heißt, ich muss mich auf diese Wehe fokussieren und kann nicht nebenbei noch erzählen, wie es mir geht, was ich heute zum Mittag gegessen habe und so weiter und so fort, sondern muss mich auf die Atmung fokussieren. Ja. Und Wehen sind auch ganz unterschiedlich. Also es gibt Frauen, die sind gesegnet, die haben vielleicht 1, 2 Wehen, da kommt das Kind, das hatte ich auch schon mal. Die
hatten, ja, also auch, war so irgendwie so, also und dann, ja,
1, 2 und dann war es da so. Ne? Oder halt Frauen wirklich, die haben stundenlang Wehen. Ne? Also das ist halt per se, wenn man dann nicht so die Erfahrung hat oder die Ausbildung, dass man das halt schon noch schwierig dann einschätzen kann. Wir als Hebammen haben natürlich immer noch die Möglichkeit, wir untersuchen dann tatsächlich auch nochmal vaginal, um dort sozusagen den Geburtsfortschritt zu beurteilen und zu schauen, okay, wie
das
öffnet sich der Muttermund.
Das machen wir nicht und das wird auch abgeraten im Rettungsdienst, weil er auch keinen, also Benefit daher
hat,
weil man einfach gar nicht weiß, was man da eigentlich fühlt.
Ne?
Also ihr versucht jetzt zu tasten, ob er den Kopf tastet, ne? Also ob die Lage, also
genau.
Ein bisschen auch.
Also für uns sind die Finger sozusagen unsere Augen. Wir können halt wirklich mit den Fingern ganz viele Sachen tasten. Wie gesagt, Nabelschnur im Kopf, kleine Fontanelle, große Fontanelle, Pfeilnähte am Schädel. Also das sind halt so alles so Strukturen, die wir beurteilen, Muttermund, zweite Konsistenz. Also das ist, wie gesagt, eine richtige Hebammenwissenschaft eigentlich auch für sich. Von daher Ja, wie gesagt, also so die Sachen, die wir vorhin genannt haben, so um das zu erkennen, sind ganz gute Indikatoren schon. Ja.
Und gibt es eigentlich, also ist so ein Rettungswagen oder so ein Notarztwagen, ist der eigentlich ausgelegt auf so eine Situation? Gibt es da Strukturen oder gibt es vielleicht in größeren Städten sogar sowas wie einen Kindernotarztwagen, der mit einer Hebamme zum Beispiel rausfährt? Das wäre ja auch eine Idee, oder?
Schön wär's. Also grundsätzlich ist es so, es gibt an sehr ausgewählten Standorten in Deutschland, wo die Menschheit sehr spendenwillig ist, tatsächlich Babynotarztwegen, die werden durch Spenden unterhalten. Das ist nichts, was jetzt vorgesehen ist in der Regelrettung. Und der Wagen alleine bringt ja nichts, der muss auch besetzt werden durch einen Kinderarzt. Und in der Regel ist es eine Intensivkrankenpflegeschwester, die da mitkommt, also Fachkrankenpflegekraft. Genau, die werden dann von den Kliniken abgeholt. Das heißt, es kann auch sehr stark zu Zeitverzögerungen kommen. Das heißt, wenn man irgendwo diesen Baby-NRW stehen hat, muss das Rettungsdienstpersonal, wenn der quasi Alarm reinkommt, das Meldebild, dass man nachgefordert wird oder direkt mit angefordert wird, bei einer komplizierten Geburt, Frühgeburt oder sonstigen, erstmal besetzt werden. Dann muss es an die Klinik fahren, den Arzt plus die zusätzliche Person abholen und dann dorthin fahren. Und es ist eine riesengroße Zeitverzögerung. An manchen Stellen gibt es auch ein Notarzt, quasi Einsatzfahrzeug, also ein NEF, was mit einem Kindernotarzt besetzt ist. Da kommt dann aber nur der Kindernotarzt und muss dann quasi mit dem Personal und dem Material vor Ort plus seinem Koffer, den er dabei hat, arbeiten. Aber an sich ist es so, ich sage immer, eine Frau, von der ich genau weiß, dass sie unterwegs eventuell Kind gebärt, die fahre ich nicht mehr. Also weil grundsätzlich ist es auch so, die Liege im Rettungswagen, die geht nur in eine Richtung rein. Und diese Richtung ist so, dass der Kopf in die Fahrtrichtung ist und die Beine Richtung nach hinten. Und jetzt stell dir vor, die Frau gebärt unterdessen das Kind und die muss ja angeschnallt sein, wie immer, auf der Fahrt. Und du kommst ja gar nicht dorthin, wo du hin willst. Das heißt, man müsste eigentlich die Frau auch falsch rum einladen. Und das ist auch immer sowas mit Transportsicherheit schwierig. Also ich würde immer genau abwägen, muss die Frau jetzt mit oder mache ich das vor Ort? Und deswegen war das so unheimlich wichtig, dass man einfach Zeichen für unmittelbar bevorstehende Geburt einfach kennt. Also dieses Fremdkörpergefühl, Wehenabstand, 2 oder 5 Minuten Presswehen, der Kindskopf ist sichtbar oder eben, wenn eine Hebamme vor Ort ist, dass sie einfach vaginal tasten kann und das so ein bisschen eben rausfinden kann. Das ist super wichtig. Und alles andere macht man dann eben vor Ort, wenn man sich entscheidet, da zu bleiben oder dann eben in der Klinik. Man kann es nie vermeiden, dass man dann beim Ausladen oder so, aber dann hat man ja auch wieder Platz. Aber im Rettungswagen ist es schlimm und man muss halt auch wirklich anhalten dafür. Man kann nicht weiterfahren dann. Man muss anhalten, man muss eventuell sogar hinten Tür aufmachen, dass man rankommt an die Frau von hinten. Das ist alles ein bisschen schwierig. Und deswegen, also wenn ich wüsste, okay, das reicht mir auf keinen Fall, dann würde ich da bleiben und würde lieber ordentlich vorbereiten vor Ort. Und das ist halt wirklich super wichtig.
Genau, du hast es gerade schon gesagt, Vorbereitung und Antizipieren ist total wichtig. Ich muss schon mal gucken, wer kümmert sich um das Kind, wer kümmert sich um die Mutter. Gibt es denn so ein Szenario, gibt es denn so einen Schlachtplan, was man so braucht für eine Geburt dann zu Hause oder wo auch immer?
Ja, also ganz wichtig, ich habe ja vorhin schon gesagt, Ruhe bewahren und ausstrahlen. Das ist das Allerwichtigste, dass es ruhig ist, warm ist, dass man quasi Zugluft vermeidet und die Heizung hochdreht und dann auch mal fragt, solange die Mutter quasi bei Bewusstsein ist und es ihr gut geht, das wievielte Kind das einfach ist, welche Schwangerschaftswoche, also weil das alles so ein bisschen Logistik mit sich bringt. Ist es ein Frühchen? Muss ich einen Transport-Inko bestellen? Muss ich einen neugeborenen Notarzt nachfordern? Bei Patienten mit Sprachbarriere kann man das so ein bisschen abschätzen, je nachdem, wie hoch der Bauch steht, also über dem Bauchnabel, ist in der Regel, wenn es jetzt kein Kind ist, was zu viel Fruchtwasser hat, ist ein reif geborenes Kind, Kinder unter dem Bauchnabel eher unreif. Das ist aber nur so eine grobe Handhabe, die wir so haben, weil es kann auch immer mal sein, dass wenig Fruchtwasser da ist und dann ist das Kind trotzdem reif, auch wenn es unterhalb des Bauchnabels steht, aber das kann man sich so grob merken. Dann auch, ob die Vorsorgeuntersuchungen gelaufen sind, da hat man ja auch den Info-Mutterpass, wo man nachschlagen kann, es da irgendwelche Auffälligkeiten gab. Meistens wissen die Mütter das auch. Oder ob jetzt Mehrlinge kommen. Ne? Das ist wichtig fürs Nabelungsset, dass man einfach auch genügend Klemmen immer dabei hat. Also es macht immer Sinn, 4 Nabelklemmen mitzuführen, auf jeden Fall, falls Zwillinge kommen. Und wenn mehr kommen, kann auch mal sein, ist eher super selten, auch innerklinisch. Dann kann man zur Not immer noch das Abbinden zum Beispiel mit einem Nahtset, was man dabei hat oder so, wenn man die Nadel abschneidet, dann geht es auch ganz gut, quasi wie so Schnürsenkel. Früher hat man ja gesagt, man soll immer Schnürsenkel mitführen, so auf dem Land. Ach, wenn dann unterwegs die Frau entbindet, aber das ist alles so heroisches Zeug. Dann die Mutter auch mal angucken, ja. Wie geht's der eigentlich, ja? Also ist da schon Kindsteil sichtbar? Blutet es irgendwo? Das hast du vorhin schon gesagt, Tobi. Ist da Nabelschnurverfall sichtbar? Wie ist der Venenabstand? Der Mutter legen wir immer einen großlumigen Zugang. Einfach, falls im Verlauf noch Kreislaufprobleme entstehen, dass man dann schon einen hat und nicht erst dann bei einer schlechteren Venensituation plötzlich was suchen muss. Viele werden jetzt vielleicht sagen, oh, was, echt, die der Mutter einen großlumigen Zugang legen? Aber man sagt ja immer, okay, man hätte lieber eine schöne Umgebung und ist alles toll, aber im Notfall ist es dann wirklich schwierig, das zu legen. Deswegen machen wir das immer. Und halt wirklich, dass man das Notfallequipment für Mutter und Kind vorbereitet. Weil man muss sich überlegen, es gibt einen Kindernotfallkoffer, aber der wird nicht immer sofort mitgeführt. Meistens hat man so einen Atmungs- und einen Kreislaufrucksack und halt 2 Monitore an Bord, also einen auf dem RTW und einen im NEV. Und da macht es immer Sinn, beide mitzunehmen, weil wenn das Kind rauskommt und wieder erwarten wirklich nicht so gut drauf ist, braucht man ja den Monitor. Und wenn gleichzeitig die Mutter ein Problem hat, wäre es blöd, in dem Moment, wo man wirklich wenig Manpower noch hat, nochmal runterzulaufen, um dann eben das Zeug zu holen. Und der Versorgungsplatz fürs Kind. Ja, ich sage immer, Leute, ihr wollt nicht, dass euch die Bandscheiben rausfallen, wenn ihr nach dem Kind guckt, ja, nachdem es abgenabelt ist. Deswegen ordentliche Arbeitshöhe, hell, warm und halt von allen Seiten gut zugänglich. Das heißt, der Wickeltisch ist nicht immer das Beste, was es gibt, ne? Also, weil der meistens nicht von allen Seiten zugänglich ist. Was da der Vorteil ist, meistens hat er eine Wärmelampe oder einen Heizstrahler. Genau. Und dann legt man halt los. Und ich glaube, Tobi, da machen wir im Endeffekt dasselbe wie in der Klinik. Das heißt, wir sorgen für einen Wärmehalt. Das heißt, wir sagen vorher Stapel trockene, warme Handtücher bereitstellen. In der Notfallrettung muss man das gut beaufsichtigen, weil so ein Backofen auf 50 bis 60 Grad mit Handtüchern voll zu machen oder eine Mikrowelle eine Minute unter strenger Aufsicht macht es schon Sinn. Nicht, dass danach auch noch die Feuerwehr anrücken muss, weil da die Bude abbrennt, wenn die Mutter das Kind kriegt. Heizung an, Türen zu. Und was wirklich ein super Tipp ist, das kann ich jedem mitgeben, Frischhaltefolie bereithalten. Die gibt's echt in jedem Haushalt. Und damit kann man gerade so Frühchen sehr gut einwickeln. Und das führt dann dazu, dass die einfach einen guten Wärmeerhalt haben. Genau. Ansonsten haben wir auch so Silberfolien dabei. Die haben meist auch oben so eine Kapuze. Und wenn man jetzt keine Kapuze hat oder so, kann man auch so ein kleines Mützchen oder so nehmen, weil die meiste Wärme eben über den Kopf verlieren. Und Abnabelungsset, habe ich gerade schon gesagt, also Nabelklemme, Schere, Skalpell und Tupfer. Immer eine Uhr oder das Handy, ich meine, Zeit stoppen, für ein Abgardern später, da sprechen wir nochmal drüber, kann Tobi nachher auch nochmal sagen. Und Diagnostik macht Sinn, also ein Stethoskop, ein BZ-Gerät, also zum Blutzucker messen und ein Thermometer, um die Temperatur rektal zu messen beim Baby, machen Sinn. Dann der Monitor, von dem wir schon gesprochen haben, mit EKG-Elektroden und Pulsoxy. Wobei man immer sagt, dass man den Pulsoximeter dann beim Baby halt an die rechte Hand macht, um die Sättigung im Gehirn abzubilden. Das funktioniert an der rechten Hand eben gut, weil, ja, um das zu erklären, bräuchten wir jetzt nochmal einen eigenen Podcast. Ich kann dazu gerne nochmal was machen, aber die Kinder haben einfach im Mutterleib noch ein Loch im Herz und einen Duktus, um den Lungenkreislauf zu umgehen. Und das nordet sich dann im Verlauf dann ein. Und deswegen ist es super wichtig, zu schauen, dass man das an die rechte Hand macht am Anfang. Und halt Absaugpumpe bereitstellen mit einem großlumigen Absaugkatheter. Also diese Orosauger, die man früher hatte, die führen wir eigentlich gar nicht mehr mit. Weil wenn das Kind wirklich erbsbreiartiges Wasser im Mund hat, also Meconium-Aspiration, dann kommt man damit gar nicht klar. Also man muss erstmal ordentlich absaugen bei Kindern, die ein Problem haben. Alle anderen Kinder, die rauskommen, süß sind, rosig sind und kein Problem haben, die lässt man in Ruhe mit diesem Absaugen. Ja, dann muss man nicht mehr absaugen, damit die grimassieren. Das ist auch mal früher so gewesen, macht man nicht mehr. Und das Allerwichtigste, weil man kann sich immer merken bei Babys, auch bei Neugeborenen und Säuglingen, Luft muss in die Lunge. Und deswegen Beatmungsbeutel bereithalten mit Piepventil und Manometer. Und zwar den PET-Beutel, nicht den Neobeutel, also nicht diesen ganz kleinen Beatmungsbeutel, sondern den mittleren und den dann mit zwei Fingern nutzen, plus passende Maske und immer dran denken, dass man irgendwas hat, was man unter die Schultern klemmen kann bei dem Baby, wenn das nicht richtig schnauft, weil es dann zum Beatmen in die richtige Position fällt, also in die Schnüffelposition. Sauerstoff macht Sinn, immer, also dass man eine Sauerstoffflasche da hat. Sobald man nämlich drückt bei der Reanimation, sollte man auch Sauerstoff geben. Bei den initialen 5-mal Beatmungen kann man auch ohne Sauerstoff beatmen. Und man sollte immer eine supraglottische Atemwegshilfe bereithalten, also entweder eine Larynxmaske oder eine Eitschel mit Blockerspritze. Die kann man noch verpackt lassen. Das braucht man in der Regel nicht. Nur, dass man da nicht panisch danach sucht und nach der richtigen Größe vor allem sucht. Und was ich super cool finde, haben leider nicht alle auf dem Rettungswagen, aber in manchen Landkreisen ist das so, die haben eine knopfsche Kanüle. Also keine Sonde, sondern eine knopfsche Kanüle auf dem Wagen. Die ist super günstig, gibt's aus Plastik oder aus Metall, völlig egal. Und da kann man mit total easy über die Nabelvene, wenn man die Nabelschnur quasi abschneidet und die anguckt, sieht es aus wie so ein Gesicht, zwei Augen und einen Mund. Und die zwei Augen sind die Arterien mit der dicken Wand. Der Mund ist die Vene. Und über die Vene kann man dann diese Medikamente geben. Es geht super gut mit dieser knopfschen Kanüle. Und das sind die Sachen, die wir so vorbereiten, Tobi. Und ich glaube, ihr macht es ähnlich. Bloß ihr habt halt in der Klinik so eine Reha-Einheit, ne? Mit einem Perivent.
Genau. Also tatsächlich, du hast ja jetzt so ein bisschen auch, das muss ich dazu sagen, so ein bisschen das kleines bisschen auch so das Worst Case, ne? Fand es war halt auch mit bei, ne? Also ich bin ja als Hebamme, ich bin ja immer so ein bisschen chilliger da. Und per se, wir bereiten uns das genauso vor. Also wir haben in der Klinik natürlich den schönen Perivent, das ist einfach unsere oder neugeborenen Reha-Einheit, Pandavidi immer auch alle heißen. Das ist einfach so ein Erstversorgungsplatz, wo die Kinder einfach, also wo es oben Wärmestrahler sozusagen gibt. Manchmal kann man da auch noch die Plätze direkt auch noch aufheizen, so dass die wirklich Körpertemperatur von den Neugeborenen tatsächlich haben, also wirklich schön warm sind. Wir in der Klinik, in den großen Kliniken, auch in den kleinen Kliniken haben extra nochmal Kindererstversorgungsräume, also wenn Kinder Anpassungsstörungen haben, dass die wirklich in so einen 30 Grad warmen Raum kommen, wo alle drumherum schwitzen, nur für die Kinder ist es wunderschön bullig warm da drin. Und dann haben wir sozusagen alles, was tatsächlich so ein bisschen das Herz begehrt, also Absaugkatheter, Beatmungsmasken, Beatmungsbeutel, Nabelvenenkatheter sollten wirklich die Kinder schlecht sein, aber per se auch natürlich Handtücher, Windeln und sowas ist da alles tatsächlich auch mit versteckt in diesen Einheiten. Beziehungsweise
genau, das ist mir so wichtig, gell, Tobi? Ja. Meistens sind die gar nicht so schlimm dran, die Kinder. Genau. Die sind meistens total süß, kommen raus, brüllen meistens gleich oder gucken rum.
Genau, das ist halt immer so das, was wir ja im Rettungsdienst haben oder wie so alle Notfaller. Ich habe tatsächlich jetzt auch mit meiner Kollegin die Notfallsanitäter bei uns unterrichtet, beziehungsweise auch in der Notfallpflege so ein bisschen immer diesen Respekt vorhaben. Ne? Und per se, wenn das relativ schnell geht, was es ja dann ist, wenn sozusagen der Notarzteinsatz sozusagen oder der Notfalleinsatz ist, dass es den Kindern meistens gut geht. Ja, ist wirklich die seltensten Fälle, dass sie aktiv Hilfe brauchen. Aber per se reicht, wenn die so schnell kommen, wirklich meistens echt wirklich schön direkt auf die Brust der Mutter oder der gebärenden Person, Handtuch drüber, ein schönes, warmes, noch eine Decke drüber, über den Kopf, wie du vorhin schon gesagt hast, weil die einfach die Kinder darüber die Wärme verlieren und immer schön unter die Decke auch mal drunter gucken, Gesicht freilassen und den Rest regelt wirklich im Großteil die Natur von alleine. Ja, also man muss wirklich nur beobachten, aufmerksam sein, ne, darauf achten auf die Atmung und so weiter und so fort. Da gucken wir gleich jetzt nochmal, wenn wir mit dem Abgar drüber sprechen, würde ich vielleicht vorschlagen. Und genau, ja.
Ja, man muss sich das ja vorstellen, ne? Das Baby war jetzt 9 Monate in der Mom in der Regel und hat es da echt cool gehabt, ne? So gedämpft und warm und alles bequem. Und dann kommen die da auf die Welt, ja? Überall ist es hell und es ist laut. Und dann kommt da einer und steckt einem irgendwie das Thermometer in Poppes und man kriegt Blut abgezapft und hier irgendwo piekst einer, weil er Blutzucker wissen will. Und also wir sagen es immer so, wenn die Kinder rauskommen und man die erstmal trocknet quasi und mit dem Trocknen stimuliert hat, weil anpusten, bitte nicht anpusten, das bringt überhaupt nichts, um rauszufinden, ob ein Kind wirklich gut ist. Und wenn man die dann wärmt und bei der Mutter auf die Brust legt und wenn man gesehen hat, dass die soweit vital stabil sind, ordentlich schnaufen, wie du schon sagst, die Atemwege frei sind, dann können die da auch erstmal in Ruhe liegen und die Nabelschnur muss auch nicht gleich ab, ne?
Genau. Also die Nabelschnur ist ja per se so eine Sache, ne? Das geht einfach nochmal ganz viel Nährstoffe, ganz viele Antikörper und so weiter und so fort. Alles sozusagen nochmal so wichtige Faktoren gehen einfach nochmal über das Nabelschnurblut mit drüber weg. Und deswegen sagen wir, bei uns wird wirklich ausposiert, solange es den Kindern gut geht. Frühestens sagen wir so nach einer Minute, dass man dann abnabelt, sei denn das Kind ist wirklich total schlecht und muss sofort, das ist ganz schlaff, gar kein Tonus und so weiter und so fort. Aber ansonsten kann wirklich die Nabelschnur ausposieren. Das Kind kann ganz in Ruhe bei der gebärenden Person auf der Brust liegen. Und genau, und dann kann man ganz in Ruhe die Nabelschnur durchtrennen. Gerne auch der Partner, die Partnerin, wer auch immer das dann durchschneiden möchte, ja.
Tobi, ich bin ja.
Und dann eben anlegen auch, ne? Dass der Saugreiz eben dann beim Stillen die Rückbildung von Geburt und Plazenta dann regelt, ne? Da wird ja Oxytocin ausgeschüttet und dann bluten die Frauen oder nicht so sehr. Also wir machen das tatsächlich auch bei Frauen, die bluten, wo es dem Kind gut geht. Wenn die noch fit sind, soweit gerade und gerade ausgucken, dann wird das Kind angelegt, wird mal alles vorbereitet, weil manchmal hat man da wirklich Glück und dann wird da nochmal was ausgelöst.
Tobi, genau. Ja. Ich bin ja bei dir mit dem Chilligen und dass in der Regel alles gut geht. Das mag ich gerne, diese Einstellung. Ich Total. Will jetzt nicht eskalieren, aber gibt's denn Situationen, wo man dann auch durchaus außerklinisch sektionieren muss?
Oh, geil.
Die krassen Sachen
also,
gleich.
Ich würde tatsächlich dieses Thema ganz ans Ende des Podcasts stellen, weil das super selten ist und wirklich was ist, was man nur dann macht, wenn die Mutter reanimationspflichtig ist. Weil, also ich kann es auch kurz sagen, ich meine im Endeffekt, es ist so, wenn die Mutter in einem Kreislaufstillstand ist und es kann immer nicht zur Geburt, es kann grundsätzlich passieren, weil man als Schwangere ja an sich ein höheres Risiko hat, einfach Thrombosen zu entwickeln. Also wenn man zum Beispiel eine Lungenembolie entwickelt oder vorerkrankt ist, Faktor 5 Leiden hat, was auch immer und dann in eine Reanimationssituation gerät, dann ist es ja so, dass man nur überleben kann, wenn man reanimiert wird, also wenn gepustet und gedrückt wird, also Herzdruckmassage gemacht wird. Ich finde immer Massage ist der falsche Begriff, weil man massiert ja nicht, sondern man drückt ordentlich, hoffentlich. Ja. Und dann ist natürlich der Bauch im Weg, also der schwangeren Bauch, weil da ist das Kind drin. Und das Kind braucht unheimlich viel Sauerstoff, je länger es im Bauch drin ist, also je höher die Schwangerschaftswoche ist. Deswegen sagt man, dass man reif geborene Kinder aus der Mutter rausholt, damit die Mutter eine Chance hat zu überleben. Und das muss man super schnell entscheiden. Man muss in den ersten 10 Minuten entscheiden, macht man es oder macht man es nicht, weil die Kinder so 10, 20 Minuten im Geburtskanal stecken können oder irgendwo ohne, also eine ordentliche Durchblutung in der Mutter sein können, ohne dass sie irgendwie krassen Schaden eben von sich nehmen. Und für die Mutter ist halt natürlich auch, je schneller das Kind draußen ist, desto eher kann die wieder einen Ross bekommen, also einen Spontankreislauf, wenn man eben reanimiert. Aber das ist wirklich was, wir haben in einer der Podcast-Folgen schon mal drüber gesprochen, bin mir ziemlich sicher, wo ich das auch genau erklärt habe, wie man das macht. Aber das ist super selten und das ist auch was man, wo man wirklich mit dem Rücken an der Wand steht und das nur macht, wenn es gar nicht mehr anders geht. Aber in den meisten Fällen, wie gesagt, geht es dem Kind gut und der Mutter auch. Und wenn das Kind wirklich mal rauskommt und ganz schlaff ist und quasi weiß, da aus der Mutter rauskommt und wirklich nichts macht, dann, wie gesagt, trocknen, stimulieren dabei. Wenn man merkt, okay, da passiert gar nichts, dann sofort kommunizieren mit dem Team, dass man eben eine Reanimationssituation hat. Und dann ist das Allerwichtigste, dass Luft ins Kind muss. Das heißt, man nimmt sich sofort einen Beutel und fängt an in der richtigen Lagerung, also Schnüffelposition, auch zwischen den Beinen der Mutter, das ist primär erstmal egal, 5-mal zu bebeuteln, also die Lunge zu öffnen. Und spätestens, wenn die Lunge belüftet wurde, kann man die Nabelschnur durchtrennen. Da braucht man nicht 60 Sekunden warten. Das heißt, danach wird schnippschnapp Nabelschnur ab. Dann nimmt man das Kind irgendwo hin, wo man weiter bebeuteln kann. Man macht es nämlich mittlerweile, das sagen die Reanimationsleitlinien der Neugeborenenreanimation, macht 30 Sekunden weiter, wenn der Brustkorb sich hebt unter diesen 5 Bebeutelungen. Um eben durch den Sauerstoff und die Luft, die man eben ins Kind pustet, dazu zu führen, dass das Kind wieder anspringt. Weil ganz viele Babys haben einfach nur einen Vagusreiz zum Beispiel durch eine blöde Lagerung oder dass die Nabelschnur um den Hals ist und haben mal kurz keinen Sauerstoff abgekriegt oder haben irgendwie blöd Fruchtwasserintus oder also am meisten pulmonales Problem. Und sobald man das löst, ist die Bradykardie, also der niedrige Herzschlag, weg. Und das Kind tackert wieder mit über 100 vor sich hin und dann wird es auch wieder langsam quasi erst blau und dann ein bisschen rosig. Weil dieses, alle Kinder kommen rosig aus der Mutter, ist auch ein völliger Irrglaube, ne? Also jeder, also du kennst es, Tobi, ne? Also Apgar 10, 10, 10, das gibt's vielleicht irgendwo in Utopia, aber nicht im wahren Leben, weil alle Kinder kommen eigentlich nicht mit einem 10er Apgar aus der Mutter raus, weil die im Kreislauf, ja, in der Bünne eine 70er Sättigung haben. Das ist völlig normal, ja? Und dann ist ja logisch, wenn die rauskommen, dass sie nicht gleich hier 100% sättigen. Deswegen sagt man auch so, nach 10 Minuten sollte ein Kind so über 90 sättigen. Genau. Und das ist halt einfach super wichtig. Und dass man dann, wenn das nach 30 Sekunden nicht anfängt zu atmen, dass man dann mit Drücken anfängt. Also und dann immer im Wechsel 3:1. Das heißt, man drückt nicht 30 Mal und beatmet 2-mal, sondern man drückt 3-mal und beatmet 1-mal. Und das ist auch wieder dem Problem geschuldet, dass eben möglichst schnell wieder Sauerstoff ins Kind rein soll. Und dann ist das nächste gemäß der Leitlinie auch, dass man irgendwann Adrenalin gibt. Und das hatte ich ja vorhin schon erklärt, wie das ganz gut geht. Ansonsten kann man auch draußen in der Präklinik intraossär bohren. Da haben wir auch mal schon eine eigene Podcast-Folge zu gemacht. Deswegen würde ich da jetzt nicht mehr näher drauf eingehen. Das ist einfach so, dass man Zugang über den Knochen schafft und darüber dann eben das Adrenalin verabreicht. Aber dass sowas passiert, wirklich, dass man wirklich drücken muss, ist unter 1%. Also das passiert so gut wie nie. Und ja, das sind halt so die Sachen, auf die man einfach achtet, dass man das nicht übersieht. Und wichtig auch, dass man dann die Maske gut hält, dass man zur Not zwei Helfermethode macht, dass man auf jeden Fall Luft ins Kind bekommt. Das ist das A und O. Die meisten, die fangen an, sich zu bewegen. Nach 2, 3 Üben bewegen die sich, dann fangen die an zu brüllen, dann saugt man ein bisschen ab und gut ist. Und dann entwickeln die sich auch gut.
Bevor wir jetzt zu dem Abgang.
Und den Abgar macht man, wenn man Zeit.
Genau, das wollte ich dich gerade fragen.
Da kannst du vielleicht gleich
bevor wir zu dem Abgar kommen, dann würde ich deeskalieren von der Sektio zu der Situation, wo das Baby zwar rauskommt oder anfängt rauszukommen, aber dann nicht mehr weiter sich bewegt. Also wo sozusagen so ein Geburts, wie sagt man, Stopp ist?
Tatsächlich im Fachjargon heißt es sicherlich mal so die Schulterdystrophie, wo der Kopf geboren ist sozusagen und dann sozusagen auf der Vagina sozusagen, auf der Vulva, nicht Vagina, sind die inneren Vulva sozusagen aufsitzt so und sich manchmal noch wie so eine Schildkröte tatsächlich so reinzieht. Ja. Da ist das Problem tatsächlich, dass die Schulter oben an der Symphyse sozusagen hängen geblieben ist. Das gibt es auch weiter unten, dann nennt man das Schulterquerstand, also sozusagen, dass die Schultern unten, dass der Kopf draußen ist und die Schultern, also Hals und so, aber dass die Schultern unten quer stehen, das gibt es auch. Aber bei der Schulterdystrophie ist meistens oben, dass die Schulter einfach hakt. Und da gibt es sozusagen verschiedene Maßnahmen, die man machen kann, ja, wenn das wirklich mal so ein Problem ist. Wichtig ist tatsächlich, dass man einfach Bewegung in das Becken kommt. Das ist sozusagen einfach die Hauptaufgabe, die man da hat. Also Bewegung in das Becken, einfach, dass sich das löst. Per se geht es am einfachsten, dass man sozusagen einmal sozusagen über die Symphyse geht und so einen suprasymphysären Druck macht. Das heißt, man geht mit der Faust und versucht einmal so ein bisschen beherzt sozusagen die Schulter zum Drehen zu animieren, ne, dass die sozusagen ins Becken rutschen kann und richtig einmal reindrückt. Die andere Sache ist tatsächlich, dass man sozusagen die Frau einmal sozusagen oder die gebärende Person einmal auf alle Viere drehen lässt. Und die Frau sich sozusagen dann nach vorn richtig überstreckt und dann ganz doll nach hinten. Und hinten steht sozusagen jemand und zwei Personen am besten sozusagen, die sie so auffangen so ein bisschen. Einfach sozusagen, dass wir wirklich eine Bewegung und Mobilisation im Becken haben. Und
das wird uns auch gezeigt.
Genau, das ist sozusagen einfach das beste Manöver und das ist tatsächlich auch von der Hebamme mit Skiski-Manöver erfunden worden. Und tatsächlich gibt es dann noch das sogenannte McRoberts-Manöver. McRoberts-Manöver besteht darin, dass die gebärende Person dann sozusagen in Rückenlage liegt, Und am besten sozusagen, wenn es zu Hause ist, das vielleicht an der Sofakante sozusagen ist, bis zur Sofakante vorrutscht. Und dass zwei Personen am linken und am rechten Bein jeweils die Beine richtig einmal ranziehen, richtig einmal lang machen und richtig nach unten steil leiten. Einfach halt auch wieder, dass wir da eine Mobilisation im Becken haben. Genau, und das sind so die drei Sachen, die ich immer ganz gut finde. Sollte das aus irgendwelchen Gründen immer noch nicht klappen, das könnte auch passieren, ist relativ selten, habe ich in der Klinik aber auch schon erlebt, gibt es dann noch die Möglichkeit, mit der Hand, also mit einem Handschuh und der Hand sozusagen einherzugehen am Rücken des Kindes und dann sozusagen beherzt einmal das Kind sozusagen zu drehen über die Symphyse. Genau, ich weiß nicht, Katharina, wie das bei euch sozusagen im Notfallspektrum dann sozusagen.
Also was ich schon mal probiert habe, und das hat tatsächlich geklappt, war der Rückenfrosch. Also wie wenn du im Schwimmbad bist und so Froschschwimmen machst auf dem Rücken. Und das ist wahrscheinlich genau das, was du meintest mit dem
McRoberts. Genau, das ist der McRoberts, genau.
Vorne an den Rand setzt. Genau. Und so kann ich mir das immer gut vorstellen, dass man dann sagt, so, wir machen jetzt Rückenschwimmen mit Froschschlag vorne. Ja. So. Und dadurch, dass sich quasi die also Gelenke der Mutter bewegen, kommt da so ein bisschen Bewegung auch rein in den Geburtskanal und manchmal löst sich dann die Schulter. Und wir Frauen haben ja sowieso, wir sind ja richtig cool in der Regel, ne? Wir können ja ganz unten hier unser Steißbein so ein bisschen bewegen, ne? Die Männer können es ja nicht, ne? Aber wir können so 1 bis 1,5 Zentimeter so ein bisschen wie so ein kleines Schwänzchen, können unsere Wirbelsäule bewegen. Und das macht es ja manchmal auch noch ein bisschen weiter, ne? Dass das Kind dann plötzlich ein bisschen mehr Platz hat, um rauszukommen. Also der Kopf, ne? Das genau. ist das Wichtigste, dass der Kopf durchpasst.
Und per se,
da hofft man ja immer, dass die regelmäßig zur Vorsorge gegangen sind. Weil wenn der Kopf nicht durchpasst, dann passt das Kind nicht durch.
Tatsächlich ja, aber man muss auch sagen, dass der, also es gibt Fälle, ne, dass es vorkommt, einfach, dass es so ein Missverhältnis gibt, maternales, fetomaternales Missverhältnis oder fetopelvinisches Missverhältnis oder wie auch immer man das bezeichnen möchte, sozusagen machen wir in der Klinik so, dass wir dann wenn das auf Biegen und Brechen sozusagen nicht funktioniert, per se raten wir den Frauen heutzutage immer, also es sei denn, es ist jetzt ein ganz großes Missverhältnis, dann natürlich nicht, aber erstmal sozusagen ein Geburtsversuch sozusagen, ne? Und wenn das aus irgendwelchen Gründen dann natürlich nicht funktioniert, dann haben wir in den Kliniken ja immer die Möglichkeit von Variante B sozusagen die Bauchgeburt, ja, oder die Kaiserschnitt, Sektio, wie auch immer man dazu sagen möchte heutzutage, vorzunehmen, ne? Genau. Ja, aber ansonsten reicht es einfach, wie du schon sagst, Bewegung. Ne? Und manchmal reicht es auch schon wirklich einmal, wirklich mal den Po hochzuheben, richtig mal hoch zu strecken und mal wieder runterzusetzen, runterzulassen zum Beispiel auch. Das sind so Ideen, Maßnahmen.
Die Tipps und Tricks, die einem echt da draußen den Arsch retten, auf gut Deutsch.
Ja.
Ist so.
Also es ist tatsächlich so einfach dann manchmal.
Tobi, bitte sag noch mal was zu dem Abgar-Score, weil wir sprechen jetzt ja schon relativ lang. Also wir haben jetzt auch schon ziemlich wichtige Dinge besprochen. Was ist das noch mal mit dem Abgar? Ist das jetzt wichtig für die außerklinische Geburt?
Ja, tatsächlich ist der Abgar-Score, das ist von Virginie Abgar, wenn ich mich richtig erinnere, aus dem geschichtlichen Hintergrund, ist eine Kinderärztin gewesen, eine ganz tolle Kinderärztin, die einfach gesagt hat, okay, wir müssen mal so ein bisschen schauen, wie wir einheitlich Kinder beurteilen können. Der eine sagt, ja, super, der andere sagt, und die hat sozusagen diesen Abgar-Score erfunden. Und der Abgar-Score besagt einfach sozusagen, da können wir uns schön an den Buchstaben einfach dran langhangeln. Also das ist einmal die Atmung, der Puls, der Grundtonus, das Aussehen des Kindes und die Reflexe des Kindes. Und insgesamt gibt es, wie Katharina vorhin schon meinte, 10 Punkte, das sind die besten. Und 0 Punkte, da ist, da brauchen wir dann doch mal Notarzt gefühlt, ne? Also, und ein Kinderarzt, eine Kinderärztin, sozusagen, also 10 ist wirklich, da ist alles top. Die Hautfarbe ist rosig, das Kind schreit, es hat einen guten Herzschlag über 100. Und bei 0 ist sozusagen leider gar nichts vorhanden, ne? Also, das sind wirklich die Kinder, die total weiß rauskommen, die nicht atmen, die keine Reflexe zeigen, die einfach wirklich schlapp wie so eine, einfach da sind, liegen so, ne, und überhaupt nichts machen, auf gar keinen Reiz oder ähnliches reagieren. Zum Glück wirklich selten. Genau. Und ja, wollen wir den nochmal ganz ausführlich besprechen, den Abgasscore mit wieder diese Tabelle?
Also meine Frage war eigentlich grundsätzlich, das gehört dazu, dass man das unmittelbar auch dann am Ort der Geburt macht, also auch wenn es
genau.
extra klinisch zu einer Geburt
genau, kommen tatsächlich würde. Ja.
Okay.
Genau, also ja, genau. Wir machen das ja so automatisch, deswegen ist das für uns immer schwierig. Tatsächlich ist der Abgasscore zu beurteilen nach 1, 5 und 10 Minuten. Dabei darf man nicht unterschätzen, wie lange eine Minute Zeit ist. Das sage ich auch, wenn ich im Kreise bin, immer nochmal meinen Studierenden, weil immer denken, oh Gott, was ist denn? Und so, atmet das denn? Und auch die Begleitpersonen, die immer ganz hibbelig werden, wenn das nicht sofort da ist und sofort durchschreit. Also eine Minute ist manchmal tatsächlich auch lang, bis das Kind wirklich an Farbe gewinnt, anfängt zu schreien, anfängt Reflexe zu zeigen. Genau. Ja, das ist halt schon wichtig und das ist eine gute, einheitliche, also es gibt halt dieser Abgasscore, das ist diese Tabelle, wo wir das dann beurteilen und so, dass wirklich einheitlich verstanden wird, okay, dem Kind ging es in der ersten Minute schlechter, in der fünften hat sich's gut erholt und in der zehnten Minute war es top oder in der neunten Minute war es, in der ersten Minute war es neun, da war es super, da waren nur die Hände und Extremitäten ein bisschen blau, aber sonst war es super, ne? Also, dass wir einfach ein einheitliches System haben.
Ich glaube, das Allerwichtigste ist, dass man erkennt, wenn ein Kind rauskommt und hypoxisch ist, schlaff, asphyktisch, weiß und man sofort was machen muss. Und alles andere, wenn das dann rauskommt und fit ist, also ne, man merkt, okay, das ist soweit, bewegt sich und atmet, dass man dann ganz in Ruhe, wie gesagt, trocknet, wärmt und erstmal beobachtet, es einwickelt und dann in Ruhe eben einmal sein Abgar im Kopf macht. Das soll ja nicht ewig dauern, das ist nur so ein Momenteindruck, aber trotz alledem so, dass man einen Fahrplan hat und eben das alles gleich beurteilt wird, in jedem Krankenhaus immer dieselben Standards, dass man dann am Ende auch zurückführen kann, okay, der Abgar war jetzt schlecht oder gut oder das Kind hat sich super schnell erholt. Weil wie gesagt, ein Abgar von 8 oder 9 in der ersten Minute ist völlig normal. Kinder kommen nie rosig raus aus der Mutter. Wichtig ist es halt nach 10 Minuten im Verlauf dann auch die Sättigung gut ist, das Kind eine Herzfrequenz über 100 hat und sich ordentlich bewegt. Genau. Und das, was dann noch kommt, ist das, was ihr in der Klinik auch immer macht, die U-Untersuchung, weil das ist super wichtig, dass man in den ersten 24 Stunden einmal guckt, ob alles quasi dran ist am Kind. Das macht man in der Regel dann im Rahmen dessen, wenn das Kind wieder zu weit auf der Welt angekommen ist, dass dann einmal einer guckt, sind da 5 Finger dran, unten ist das Anus, das Poloch da, ist irgendwo eine Lippenkiefer-Gaumenspalte sichtbar, sind die Augen offen, passt da alles, ist der Rücken geschlossen, ist die Haut vollständig, gibt es da schon irgendwelche Defekte oder so. Und genau, dann wird Vitamin K gegeben, um eben das Hirnblutungsrisiko zu mindern. Und der Nabelschnur-pH wird gemacht, neben dem Abgar noch. Das Kind wird gewogen, gemessen und es wird alles ins Untersuchungsheft eingetragen, wo dann der Kinderarzt im Verlauf ja auch immer die ganzen U-Untersuchungen einträgt. Und wenn irgendwelche Fehlbildungen sichtbar sind, dass man das gleich dokumentiert und eben dann auch weiter untersucht, weil äußere Fehlbildungen können ja auch zum Beispiel mit Herzfehlern einhergehen oder mit anderen Dingen und dann wird halt ein bisschen genauer geguckt. Oder wenn Kinder zum Beispiel, das kennst du wahrscheinlich, Tobi, ne, wenn die so ein riesen Eier im Kopf haben, weil man Zangengeburt hat oder so, dass dann einmal nochmal geguckt wird, wie ist eigentlich der HB, wie entwickelt sich das Bilirubin, weil je mehr Hämoglobin zerfällt, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass da irgendwas passiert und dann guckt man halt mit dem Ultraschall auch nochmal drauf, ist es eigentlich ein Kopfschwattenhämatom oder ist es einfach irgendwo eine Blutung, dass man da ein bisschen differenziert und genau, aber ansonsten ja, vor Ort, wenn jetzt irgendwie ein Kind auf die Welt kommt, ist super wichtig, dass man, wenn es der Mutter schlecht geht, das Kind nicht vergisst quasi, wenn das gut war am Anfang und andersrum auch, dass man einfach so, wie gesagt, Team A und B hat und einfach auch schaut nach der Mutter, ne, wenn man sich die ganze Zeit kaum kommt, das Kind raus, guckt man ständig um das Kind, alle denken, oh, Kind ist da, Mensch mehr, dass man einfach guckt, die Mutter kann auch Probleme kriegen, die kann bluten, die Plazenta kann nicht kommen, die kann vom Kreislauf ein Problem kriegen, die kann krasse Schmerzen kriegen, dass man das nicht übersieht. Weil wenn man 2 Patienten hat, braucht man auch nochmal einen Rettungswagen. Weil das Kind kann man nicht einfach nur auf dem Schoß der Mutter in die Klinik transportieren oder auf dem Bauch der Mutter. Es sei denn, man hat wie in skandinavischen Ländern so ein Rückhaltesystem. Aber ansonsten kommt das ganz normal in Maxi-Cosi und wird dann da drin auch transportiert.
Toll. Lass uns hier mal Schluss machen an dieser Stelle. Das waren extrem viele wichtige Informationen und ich fand es toll, einfach mit zwei so Experten aus unterschiedlichen Richtungen zu sprechen. Tobi, das war wirklich super, dich kennenzulernen und schön zu sehen, wie entspannt du bist und wie viel Ruhe du ausstrahlst. Also ich bin mir sicher, dass du eine gute Hebamme bist. Und Katharina, mit dir macht es natürlich auch immer Spaß. Du bist ja wie so eine Gewehrsalve an Informationen immer. Das ist echt krass. Tobi, wenn man sich jetzt für die Materie tiefergehend interessiert, hast du da noch Tipps, wo man vielleicht so ein bisschen nachrecherchieren kann? Ich glaube, du hast sogar einen Insta-Kanal, ist das richtig?
Genau. Ich habe einen Instagram-Kanal mit Hebamme Tobi oder Tobi98. Dort habe ich sozusagen so ein paar Informationen oder versuche so ein bisschen aus dem Hebammenalltag ein paar Sachen mit zu übernehmen und zu bringen. Habe tatsächlich den einen oder anderen Artikel mal oder Buchbeitrag tatsächlich auch geschrieben. Und darüber, die verbreite ich dann darüber und genau, kläre da so ein bisschen drüber auf.
Cool. Und Katharina, du bist ja sowieso auch bei Insta aktiv, ne? Also Dr. Ried, das muss man ja auch nochmal sagen. Ja, und was wolltest du noch sagen?
Genau, ich wollte noch ganz kurz sagen, was ich ganz toll finde und was ich im Rahmen von der Recherche für den Podcast gefunden habe, ist von Nerdfallmedizin eine PDF. Da geht es um den Versorgungsplatz für Kinder. Und das würden wir in die Shownotes nochmal reinmachen, weil das finde ich ganz, ganz, ganz toll illustriert.
Auf jeden Fall, das machen wir auch. Genau. Okay, dann machen wir den Sack zu. Vielen, vielen Dank für eure Zeit. Das sind jetzt fast eine Stunde geballtes Wissen. Ja, ich wünsche mir, dass es mehr männliche Hebammen gibt. Das ist, glaube ich, das ist ein bisschen, wie soll ich sagen, ein bisschen Ruhe, die wir da vielleicht reinbringen können in das Thema. Wir Männer.
Aber ich glaube, eine gute Mischung finde ich immer Absolut. Ganz wichtig. Also ich glaube, genau.
Danke euch beiden.
Vielen Dank, dass du heute wieder zugehört hast und unser Gast gewesen bist. Wir hoffen sehr, dass dir dieser Beitrag gefallen hat und du etwas für deinen klinischen Alltag mitnehmen konntest. Wenn dem so sein sollte, dann freuen wir uns sehr über eine positive Bewertung bei Apple Podcasts. Falls du Lust hast mitzumachen und es einen Themenbereich gibt, in dem du dich besonders gut auskennst, dann melde dich doch gerne unter kontakt@klinisch-relevant.de. Gleiches gilt, wenn du Themenvorschläge oder konstruktive Kritik für uns hast. An dieser Stelle auch der Hinweis auf unseren Newsletter, den du unter www.klinisch-relevant.de abonnieren kannst und der dich immer auf dem Laufenden hält. Wenn du dich für unseren Newsletter einträgst, bekommst du einen 5-Euro-Gutschein, mit dem du in unserer Fortbildungsakademie einkaufen kannst. Wir wünschen dir jetzt bis zum nächsten Mal eine gute Zeit und freuen uns, wenn du bald wieder einschaltest. Pass auf dich auf, bleib gesund. Bis zum nächsten Mal. Ciao.